FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt.
Durchblick. Berichte, Details, Hintergründe. Auf Radio FIPS.
Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Die Redaktion hat und am Mikrofon ist Karin Schaffer. Ich habe heute für Sie das Thema Arten ausgesucht, Artenschutz, aber auch Artenunterscheidung und Artenforschung. Eine Art von einer anderen zu unterscheiden ist heute dringender denn je, denn das globale Artensterben schreitet rasant voran. In einem Bericht der Vereinten Nationen heißt es, Arten würden heute 10 bis 100 Mal so schnell aussterben wie noch vor 10 Millionen Jahren. Auf etwa 8,7 Millionen wird die Zahl der zellkernbesitzenden Arten geschätzt. Darunter fallen Tiere, Pflanzen und Pilze. Seit die Menschen vor 250 Jahren begannen, die Lebewesen nach Arten zu unterscheiden, wurden nur 1,2 Millionen von ihnen beschrieben. Zuständig dafür als Experten sind die Taxonomen. Heute noch arbeiten viele von ihnen mit Methoden, die zu den ältesten der Biologie zählen. Sie untersuchen das Aussehen, die Anatomie und die Lebensweise eines Organismus und zeigen, wie er von anderen Arten zu unterscheiden ist. Doch diese Methode der Artenbeschreibung benötigt Zeit und ein enormes Hintergrundwissen über die nähere Verwandtschaft des beschriebenen Lebewesens. Wollte man jede der 8,7 Millionen Arten morphologisch beschreiben, so schreibt Caroline Ring in der Zeitschrift PM vom Februar 2020, wäre man frühestens in 480 Jahren fertig, wenn viele längst unbekannte Spezies längst ausgestorben sind. Seit etwa 15 Jahren erhält deshalb eine neue Herangehensweise immer größere Aufmerksamkeit. Sie konzentriert sich auf den Bauplan jedes Lebewesens, seine DNA. Bestimmte Bereiche des Erbguts werden entschlüsselt und mit dem genetischen Code anderer Lebewesen verglichen. Ähneln sich die DNA-Sequenzen stark, handelt es sich um dieselbe Art. Unterscheiden sie sich maßgeblich, hat man es mit verschiedenen Arten zu tun. Die Methode ist einfach, preiswert und vor allem schnell. Molekularsystematik nennen Biologen das junge Forschungsfeld. Es erlebte in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung, aber es wird auch heftig kritisiert. Ein Pionier der molekularen Systematik ist der kanadische Biologe Paul Hebert von der University of Guelph in Kanada. 2003 veröffentlichte er mit drei Kollegen eine Arbeit, welche die systematische Biologie grundlegend verändern sollte. Darin wird ein Abschnitt der DNA beschrieben, der in fast allen Lebewesen vorkommt und durch die Evolution laufend verändert wird. Das Fragment heißt Cytochromoxidase-Untereinheit I, kurz COI genannt. Die Wissenschaftler fordern, die COI-Sequenz sei ein biologischer Barcode, anhand dessen sich zukünftig jede Art eindeutig identifizieren und abgrenzen lasse. Anfangs bekam Hebert viel Gegenwind. Wir haben in einer dreiseitigen Arbeit eine Analyse von Arten durchgeführt, erinnerte er sich, und eine siebenseitige Antwort von Gutachtern erhalten, warum diese Methode in der Systematik nicht verwendet werden kann. Doch mit der Zeit wurde der Widerstand geringer. Immer öfter gab die COI-Sequenz genau jene Art Unterscheidungen wieder, die morphologische Studien hervorgebracht hatten. Bald nutzten auch anfängliche Kritiker Heberts DNA-Barcode. Aber im Juli 2019 sorgte der Genetiker erneut für Wirbel. In der deutschen entomologischen Zeitschrift veröffentlichte er mit Insektenforschern eine Arbeit über Schlupfwespen. Kleine parasitäre Insekten, die extrem artenreich sind, aber nur von sehr wenigen Menschen erforscht werden. Gleich 18 neue Schlupfwespenarten beschrieben die Biologen nun auf einmal. Erstmals allein anhand von DNA-Barcodes unterstützt durch jeweils ein Foto der neuen Art und ein paar Informationen über ihre Lebensweise. Würde man die Gruppe der Schlupfwespen wie gehabt rein morphologisch beschreiben, wäre man erst zwischen den Jahren 2560 und 3842 fertig, schreiben die Autoren. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und abwarten, weil ein paar Leute verärgert werden, wenn wir mit diesen Methoden schnell und einfach neue Arten beschreiben, sagte Hebert. Die von ihm entwickelte Methode sei vielleicht nicht perfekt, aber in Sachen Geschwindigkeit ist sie unschlagbar. Dank moderner Sequenziergeräte kann man 40.000 DNA-Barcodes in 8 Stunden gewinnen. 30 Cent kostet eine Sequenz, in Zukunft werden es nur noch 10 Cent sein, schätzt Hebert. So können sich Biologen beispielsweise in kurzer Zeit und mit kleinem Budget einen Überblick über den Artenreichtum eines Lebensraums verschaffen. Ein Kriterium dafür, wie dringend er geschützt werden muss. Wie Joachim Illis in seinem Buch Noahs Arche – Wege zum biologischen System schreibt, stellt sich in jedem Zeitalter und mit jeder Generation die Frage neu, wie man die Lebewesen nach ihrer Art zu ordnen habe. Benennungen werden seit der Bibel betrieben. Der Name ist ein Greifbarwerden eines tiefsten Wesenskerns, so schreibt er. Die Artenbenennung hat eine lange Geschichte und es gab zunächst einmal wenig Möglichkeiten, überhaupt einige Arten zu benennen, aber es wurden auch immer wieder doppelt Arten benannt, wodurch es sehr große Ungenauigkeiten gab. Ich möchte kurz auf die Geschichte eingehen. Der erste Philosoph war Aristoteles, der im 4. Jahrhundert vor Christus auf Geheiß Alexander des Großen alles naturkundliche Wissen seiner Zeit zusammenfasste. Er steht damit am Beginn aller wissenschaftlicher Biologie, sowohl der Systematik, Formenkunde, vergleichenden Anatomie und Physiologie. Aristoteles beschrieb etwa 400 Tiere in seinen Schriften, darunter Säugetiere, Vögel, Kriechtiere, Fische, Weichtiere, Krebse, Insekten und Schalttiere. Darunter eine ausführliche Beschreibung der Eintagsfliege, die soll als Beispiel gelten. Er schreibt darüber, im Flusse Hypanis am kimmerschen Bosporus werden um die Sommersonnenwende von der Strömung eine Sorte von Belgen, etwas größer als Weinbeeren, herabgeführt, aus welchen, wenn sie zerreißen, ein geflügeltes Tier mit 4 Füßen herauskommt. Dasselbe lebt und fließt bis zur Abenddämmerung umher, mit dem Neigen der Sonne wird es aber schwach und mit Sonnenuntergang stirbt es, sodass es nur einen Tag gelebt hat, weshalb es auch Eintagstier genannt wird. Als nächstes hat Plinius der Ältere etwa 50 nach Christus als Naturforscher und Schilderer in 37 Bänden die Naturgeschichte zusammengetragen. Es wurde überwiegend auf lateinische Namen zurückgegriffen und nähere Bestimmungen waren manchmal ganze Zeilen lang. Im 15. Jahrhundert wurden Name und Begriffe heillos verwirrt und viel mit Fabeln überfrachtet. Gessner konnte die Tiere in der Historia Animalium nach lateinischen Vulgärnamen ordnen und so hatte Bohun in seiner Pinax von 1623 fast 6000 Pflanzenarten unterschieden und der englische Zoologe John Ray schätzte die Anzahl der Insektenarten im 18. Jahrhundert auf etwa 20.000. Das war im Sinne der wissenschaftlichen Eindeutigkeit eine höchst wertvolle Methode. Somit hieß beispielsweise dieser bestimmte Käfer nicht einfach Scarabaeus, sondern Scarabaeus tore inermi capite tuberculato elytois rubis corpore nigro. Zu Deutsch der Scarabaeus ohne Dornen am Halsschild, mit körnig gerunzeltem Kopf, mit roten Flügeldecken und mit schwarzem Körper. Damit war eindeutig der rote Dungkäfer gemeint. Carolus Linnaeus, der Ritter von Linné, führte dann im 18. Jahrhundert die binäre Nomenklatur ein, in der an die Stelle der Phrase ein beliebiges Losungswort tritt. Etwa Scarabaeus fimetarius. Fimetarius bedeutet zum Dung gehörig. Es kamen auch Namen aus der Mythologie bei der Namensgebung dazu. Die nachfolgenden Forscher, etwa Alexander, ein amerikanischer Insektenforscher, benannten mehr als 10.000 Fliegen und Mücken. Mit dem Artbegriff sind alle Lebewesen zusammengefasst, die von ähnlichen Eltern abstammen. Das möchte ich noch ergänzen. Wenn wir in die Biologie schauen, gab es mehrere Schöpfungen, denn die Kenntnis der Fossilien, also ausgestorbener Tier- und Pflanzenarten früherer Epochen, bewies, dass die Zahl der Arten seit der Schöpfung nicht konstant geblieben sein konnte. Die Katastrophentheorie besagt, dass mehrere Schöpfungen etwa durch weltweite Katastrophen wie die Sintflut wieder vernichtet wurden. Dennoch besagt der biblische Bericht über Noahs Arche, dass ein Teil der Tierwelt die Katastrophe überlebt hat. Damit blieb Gott der Schöpfer und wurde zum mehrfachen Neuschöpfer. Es gibt eine Abstammungslehre und einen Artbegriff. Die Art ist nicht konstant, sondern ein Ausschnitt aus dem fließenden Strom der Evolution in unserer Erdgeschichte, schreibt Illies. Die Artmerkmale werden vererbt und die Art ist eine Fortpflanzungsgemeinschaft. Durch tierische Farben und Muster kann die Information zur Artzugehörigkeit gegeben werden. Allein bei den 620 Fliegenarten gibt es Bastardisierungssperren. Das heißt, jede Art hat ein eigenes kompliziertes Ritual, ein kompliziertes Balzspiel mit Vorderfüßen, Flügeln und Fühlern. Nur die genaueste Einhaltung der arteigenen Rituale führt zur Befruchtung. Neben den optischen und bei den Vögeln akustischen Artsignalen geht es bei den Weichkäfern auch um den Geschmackssinn. Das Männchen der Weichkäferfamilie Malachidae sondert während des Ballspiels winzige Tröpfchen eines Sekrets ab, die es dem Weibchen anbietet. Nur wenn dieses Sekret artgleich schmeckt, wird es vom Weibchen aufgenommen und bewirkt dann eine allmähliche hormonelle Einstimmung, die zur Begattungsbereitschaft führt. Bei der Kopulation wirkt dann eine Einrichtung, die vor allem für die Systematik der Insekten von größter Bedeutung wurde. Das mechanische Passen der männlichen und weiblichen Begattungsorgane, das sogenannte Schloss-Schlüssel-Prinzip, stellt die bekannteste Form der Bastardisierungssperre dar. Dabei ist das Prinzip unserer Sicherheitsschlösser an Kompliziertheit und Vielgestaltigkeit bei weitem übertroffen. Zum Beispiel hat eine Mückenart 5 verschiedene Kontaktzonen jederseits und unten, also insgesamt an 11 Stellen. Muss ein Haken oder Griffel, ein Haarsaum oder eine bestimmt geformte Fläche am Genitalapparat des Männchens genau in die entsprechenden mechanischen oder auf Tastreiz empfindlichen Widerlager des Weibchens einklicken, damit eine erfolgreiche Kopulation stattfinden kann. Eine Bastardisierung ist auf diese Weise selbst bei Dutzenden oder gar Hunderten von ähnlichen Arten einer Gattung wirkungsvoll verhindert. Die Variationsbreite der einzelnen Elemente in der Geschlechtsregion der Insekten ist enorm. Spangen und Gräten aus Chitin, Borsten, beschuppte Weichteile, Zahnfelder, bedornte oder durch Binnendruck aufschwellbare Polster und kompliziert gekrümmte Konturen sind in die Konstruktion der zahllosen Sicherheitsschlüssel einbezogen. Auch in Gruppen, die aus Tausenden von Arten bestehen, sind nicht 2 zu finden, deren Genitalapparate gleich wären. Vor allem bei Wirbeltieren ist die Bastardisierungssperre ganz ins psychologische, verhaltensmäßige Muster verlegt. Im Pflanzenreich scheint das Prinzip der Bastardisierungssperre weitgehend nicht zu existieren. Man nahm früher bei ihnen an, dass die Bastardisierung die eigentliche Methode der Evolution zur Entwicklung neuer Formen darstellt. Heute weiß man, dass eine Bastardisierung nur bei nahe verwandten Arten stattfindet. Beim Gros der Pflanzen ist sie meist in die biochemischen Reaktionen des Plasmas verlegt, wo der artfremde Pollen keine Befruchtung auslöst, sondern abgewehrt oder resorbiert wird. Ich möchte noch etwas zum Ordnungsprinzip sagen, zur Systematik. Die Taxonomie widmet sich der Frage, wie bringe ich Lebewesen in eine sinnvolle Ordnung? Die klassische evolutionäre Klassifikation gruppiert sie nach steigendem Verwandtschaftsgrad. Der letzte gemeinsame Vorfahr aller Zellkern, also besitzenden Lebewesen, Eukaryoten genannt, lebte vor mehr als 1,5 Milliarden Jahren. Die Organismen dieser Domäne verbindet nur ihr grober Zellaufbau. Die Mitglieder einer Gattung hingegen folgten lange demselben Entwicklungspfad und sind sich sehr ähnlich. Die Grundeinheit bildet die Art. Sie definierte sich traditionell darüber, dass ihre Mitglieder fruchtbare Nachkommen zeugen können. Doch das Konzept wurde vielfach ergänzt. Arten können sich auch durch Genetik, Lebensraum, Abstammung oder Morphologie auszeichnen. Ich möchte ein Beispiel für die Ordnung, diese Systematik in der Taxonomie geben. Domäne sind die Eukaryoten, die zellkernbesitzenden Lebewesen. Unter Reich versteht man die Tiere. Stamm, zum Beispiel die Chordatiere. Klasse wäre Säugetiere. Ordnung Raubtiere, Familie Hunde, Gattung Vulpes und Art wäre dann der Rotfuchs. Ich komme am Ende meines Berichtes auf die Naturschutzoffensive, denn die Artenvielfalt ist gefährdet und es gibt ein großes Artensterben, das vielen bekannt ist, aber was man auch für die Arterhaltung machen kann, das habe ich ein bisschen zusammengetragen. Als Quelle habe ich die Internetseiten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit herangezogen. Die Ergebnisse eines Indikatorenberichts von 2014 zur nationalen Strategie haben da deutlich gezeigt, dass diese bisherigen Maßnahmen zum Schutz und der Erhaltung der biologischen Vielfalt nicht ausreichen. Und es geht um den Umsetzungsprozess einer nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Diese Naturschutzoffensive für 2020 ist ein ehrgeiziges Handlungsprogramm und sie ist eingeteilt in verschiedene Handlungsfelder, wo verstärkte Anstrengungen zur Erhaltung der biologischen Vielfalt von den Einzelnen gefordert sind. Etwa ein Handlungsfeld wären Äcker und Wiesen, die Kulturlandschaft für Mensch und Natur. Mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt und die biologische Vielfalt ist in hohem Maße von der Art der Bewirtschaftung abhängig. Daraus ergibt sich eine entsprechend hohe Verantwortung der Landwirtschaft. In den letzten 10 Beobachtungsjahren von 2001 bis 2011 hat die Artenvielfalt und Landschaftsqualität in diesen Agrarländern deutlich sich verschlechtert. Das zeigt ein alljährlich ermittelter Indikator, der auf den bisher tiefsten Wert abgesunken ist und weit vom Zielwert entfernt ist. Es gibt das Handlungsfeld der Küsten und Meere. Ein Drittel der Meeresbewohner in Nord- und Ostsee sind in ihrem Bestand gefährdet und es sieht schlecht für sie aus, wenn nicht endlich alle Teilnehmer und Verantwortliche zusammenwirken. Die Hauptursache für diese bedenkliche Situation liegt in den schädlichen Fischereipraktiken und in der Überfischung der Meere. Außerdem gibt es im Meer eine Vielzahl von weiteren Nutzungen über und unter Wasser. Es muss also nicht nur die Agrarförderung dringend geändert werden, sondern wenn es um den Verlust der biologischen Vielfalt in den Kulturlandschaften geht, muss diese gestoppt werden wollen. Ein weiteres Handlungsfeld sind die Auen, das Leben zwischen Wasser und Land. Diesem soll mehr Raum gegeben werden. Nur 10% der Flussauen sind noch ökologisch intakt. Die Auen sind grüne Infrastruktur, auch für die Hochwasservorsorge von entscheidender Bedeutung. Und es muss deutlich mehr getan werden, um die Auen als natürliche Räume zum Ausgleich von Wasserstandsschwankungen oder Lebensraum für viele seltene Tier- und Pflanzenarten sowie für Auwälder, die nur hier existieren können, zurückzugewinnen. Bei Wildnis denken wir an die Freiheit für das Abenteuer Natur, aber es geht um die wichtigen Erholungs- und Erfahrungsräume wie die Wälder. Viele Tier- und Pflanzenarten sind auf naturnahe und strukturreiche Wälder als Lebensraum angewiesen. Es gibt jedoch nur wenige Wälder, die vom Menschen nicht oder wenig beeinflusst sind. Der überwiegende Teil der Wälder wird forstwirtschaftlich genutzt. Um die Wälder im Sinne des Naturschutzes zu entwickeln, braucht man Zeit. Die Menschen erwarten, dass in den Wäldern im Besitz der öffentlichen Hand die Bedeutung derselben für Mensch und biologische Vielfalt in besonderer und vorbildlicher Weise wahrgenommen und umgesetzt wird. Das Handlungsfeld des Biotopverbundes, Lebensräume und Lebenswege für Tiere und Pflanzen, Schutzgebiete, da bietet Deutschland für viele wild lebende Tier- und Pflanzenarten keine günstigen Lebensbedingungen. Nur weniger als ein Drittel der Lebensraumtypen ist in dem von der EU geforderten günstigen Erhaltungszustand, mehr als 2/3 weisen einen ungünstigen Erhaltungszustand auf. Die Gründe sind, dass die Gebiete, in denen die Natur wirklich Natur sein darf, selten in Deutschland vorkommen. Gerade 0,6% der Fläche unseres Landes kann man aktuell als großflächige Wildnis- oder Wildnisentwicklungsgebiete bezeichnen. Nur dort können natürliche Prozesse ganz unbeeinflusst von menschlichen Eingriffen in langen Zeiträumen ablaufen. Es können Menschen erleben und erforschen, wie sich eine Natur ohne Nutzungen entwickelt und aussieht. Es gibt Platz für große wildlebende Tierarten wie den Luchs. Ein reiches Land wie Deutschland sollte deutlich mehr tun, um diesen Schatz der Wildnis zu vermehren. In den Städten gibt es auch Grün. Darüber habe ich schon einmal gesondert berichtet, wie die Natur da Einzug hält. Und es geht auch natürlich um die internationale Verantwortung, denn die Natur kennt keine Grenzen. Der Schwerpunkt in diesem Bereich sind Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich, die einer Vielzahl an Tieren und Pflanzen einen Lebensraum bieten. Und sie machen die Natur für den Menschen vor Ort erlebbar. Für die gesunde Entwicklung von Kindern sind Naturerfahrungen sehr wichtig. Umfragen zeigen, dass gerade in sozial schwächeren Schichten wegen ihres meistens naturfernen Wohnumfeldes der Bezug zur Natur schwach ausgeprägt ist und dass Naturerlebnisse im Alltag kaum noch eine Rolle spielen. Es stellt sich die doppelte Herausforderung, das Bauen auf den schon besiedelten Bereich zu beschränken, um den Flächenverbrauch einzudämmen und zugleich mehr und höherwertige Naturflächen in den Städten zu schaffen. Das ist eine wesentliche Grundlage unserer urbanen Lebensqualität, ermöglicht Naturerfahrung und sorgt für ein besseres ökologisches Gleichgewicht. Es geht um das Kennen und Verstehen, den Schatz des Naturwissens bewahren und vermehren. In Deutschland kommen etwa 9.500 Pflanzenarten, 14.400 Pilzarten und knapp 50.000 Tierarten vor. Wegen der anhaltenden Gefährdung der biologischen Vielfalt sind viele Arten selten geworden. Ihre weitere Entwicklung muss verfolgt werden. Neue Arten wandern ein, die noch wenig bekannt sind und hier Fuß fassen. Auch sie müssen beobachtet werden. Naturschutzmaßnahmen müssen begleitet werden, um Wirksamkeit zu zeigen. Doch auch weltweit geht die biologische Vielfalt zurück. Zum Teil ist die Lage in anderen Ländern deutlich dramatischer als in Mitteleuropa. Wir in Deutschland tragen für diese Entwicklung eine Mitverantwortung, nicht nur aus moralischen Gründen, sondern vor allem, weil wir durch unsere Lebensstile und Wirtschaftsweise zur Naturzerstörung in anderen Ländern beitragen. Deshalb engagieren sich das Bundesministerium für Umwelt und die gesamte Bundesregierung in bilateralen europäischen und internationalen Prozessen für die biologische Vielfalt weltweit, so etwa beim Übereinkommen über die biologische Vielfalt und im Washingtoner Artenschutzübereinkommen. Ich komme zum letzten Punkt, nämlich der Finanzierung. Die Natur ist eine Anlage mit Gewinn, wird da behauptet. Denn es ist gemeint, in den letzten Jahren wurden die staatlichen und kommunalen Ausgaben für die Erhaltung und Entwicklung von Natur und Landschaft stark heruntergefahren und Naturschutzverwaltungen so weit reduziert, dass nur noch ein Minimum an Aufgaben erledigt werden kann. Die Einhaltung von grundlegenden, gesetzlich geregelten Anforderungen des Naturschutzes soll und kann nicht aus Steuermitteln finanziert werden. Anders sieht es bei darüber hinausgehenden Leistungen für die Natur, die der Gesellschaft wichtig sind, aus. Sie können nicht von Einzelnen, insbesondere von der Landwirtschaft, geleistet werden. Für all das braucht man ein Monitoring, auch länderübergreifend, und Menschen mit taxonomischer Expertise, also Artenkenntnis. Beides ist schwierig. Ein übergreifendes Monitoring der biologischen Vielfalt benötigt einheitliche Standards, damit die Daten vergleichbar sind und die Anzahl der Taxonominnen und Taxonomen schwindet. Damit bin ich am Ende meines Berichts angelangt. Ich habe heute gesprochen über Arten, die Probleme der Benennung, der Feststellung, über Artenvielfalt, aber auch Artensterben und Artenschutz. Die Redaktion hatte und am Mikrofon war Karin Schaffer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.